Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir begehen als seine Jünger mit dem Herrn das letzte Paschamahl und das erste heilige Messopfer. Zur Erinnerung an das erste heilige Opfer begehen wir dies. Es ist ja ein und dasselbe Opfer. Viele heilige Messen, ein Opfer. Und darum ist dies genau dieselbe Lage wie damals. Jetzt und hier ist Christus. Und wir, die Jünger, sind bei ihm. Und er reicht sich selber zur Speise und zum Trank. Indem er sich zur Speise und zum Tranke darreicht, bringt er sich selber dem Vater zum Opfer dar für dich. Das Ganze ist ja ein Darreichen von Speise und Trank. Und diese Darreichung wird seinem Willen gemäß in der feierlichsten Weise ausgedehnt, damit wir wissen, dass es das Opfer des Herrn ist. Damals im Abendmahlsaal fiel die Wandlung mit der Darreichung der Speise zeitlich zusammen. Nach dem Willen des Geistes aber ist dies dann auseinandergefaltet worden, damit jeder sehe und erfahre, dass es sich um das Opfer handelt und dass es nicht nur ein Mahl ist. Aber das Opfer ist ein heiliges Mahl. Und ich wage dieses heute so missbrauchte Wort zu sagen. Ein Mahl, freilich ganz anderer Art, als es heute unter den Besatzungsmächten, die den Raum der Kirche in Bann halten, verstanden wird. Dort wird es verstanden als ein gemeinschaftliches Tun, als ein Ausdruck der Gemeinschaft. Gemeinsam halten wir etwas, was Gemeinschaft fördert und bezeichnet. Aber ganz und gar ist es nicht so zu verstehen. Das Mahl ist zu begreifen als ein Essen und Trinken. Und wo einmal das Wort Mahl gebraucht wird, dann nur in diesem Sinne, to deipnon, Essen und Trinken, aber keine Gemeinschaftshandlung. Deshalb gebrauchen wir das Wort, weil es so beharrlich missverstanden wird, nicht mehr gerne. Essen und Trinken. Der Herr isst und trinkt, die Jünger essen und trinken. Der Herr reicht sich selber zur Speise da, in der Gestalt von Brot und in der Gestalt von Wein. Er nimmt selber die Eigenschaften des Brotes und des Weines an sich. Es erfüllt sich das, was er in Kapernaum gesagt hat: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der ist in mir und ich bleibe in ihm. Und ich werde sein Fleisch auferwecken am jüngsten Tage. Und er wird niemals sterben, sondern das ganze Leben haben. Nicht irgendein Leben, nicht irgendein Dasein, nicht irgendein Vegetieren, sondern das Leben, das von uns zutiefst ersehnte, volle, grenzenlose Leben. Mit allem, was wir unter Leben, unter höchster Lebendigkeit verstehen, Und diese höchste Lebendigkeit wird euch zuteil dadurch, dass ihr mein Fleisch esset und mein Blut trinket. Aber auch Jesus isst und trinkt zu nämlicher Stunde und gleichzeitig. Er isst und trinkt der Welt Leiden, Not, Elend, Gottesferne, Zerbrochenheit, Gebrochenheit, Unzulänglichkeit, Begrenztheit, das ganze Elend, den ganzen Jammer, ungerechtes Leiden, ungerechte Schicksalsschläge und Tod, das alles nimmt er in sich hinein. Das meint er ja mit den Worten, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde. Es ist der Kelch, den ihm der Vater reicht, die Speise. Es ist die Menschenliebe. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Der Wille des Vaters aber ist die äußerste Liebe zu den Menschen. Und in dieser Liebe nimmt Jesus alles auf sich, in sich hinein, trinkt und isst und lässt den Kelch nicht an sich vorübergehen. Den Kelch, in dem angesammelt ist, die bittere Galle, der widerliche Geschmack alles dessen, was diese Welt kennzeichnet, dich und mich. Uns verlogene, zutiefst unwahre, uns selbst beschwichtigende, uns über uns selber in Täuschung verfallene, armselige, bösartige, Gift und Galle speiende, von geheimer Rachsucht heimgesuchte, miese Charaktere. Denn das sind wir, du und ich. Und der Psalm sagt nicht zu Unrecht, omnis homo mendax. Jeder Mensch ist ein Lügner von Grund auf. Und jeder ist zum Bösen geneigt von Jugend an, das heißt von Grund auf, von der Wurzel deines Daseins. Wie kannst du anderen trauen, wo du dir selber nicht trauen kannst? Unsere Menschenliebe, törichte Vertrauensseligkeit besitzen, dass wir einander harmlos glauben, das ist nicht die Menschenliebe. Die Menschenliebe schließt durchaus ein, das, was der Herr sagt, hütet euch vor den Menschen. Seid vorsichtig voreinander. Vor allem seid du vorsichtig vor dir selber. Wirke dein Heil in Furcht und Zittern vor den Abgründen, die in dir selber lauern. Und dies alles sehen, Menschenliebe heißt ja nicht, sich eine rosa-rote Brille aufsetzen und mit Methode Cue sich dauernd einreden, dass die anderen Menschen lauter gute, liebe Menschen sind, nur gelegentlich etwas schwach. Das wäre grundfalsch. Wir sind nicht schwach. Wir sind böse und wir können einander gar nicht trauen und müssen vorsichtig sein. Vor allem ich vor mir selber. Diesen nüchternen, stahlklaren Blick, diesen ganz realistischen Blick will der Herr. Und mit diesem glasklaren, illusionslosen Blick den Menschen, jeden Menschen lieben. Ich kann ihn ja nur lieben, wenn ich mir über ihn gar keine Illusionen mache. Wenn ich genau weiß, dass ich es mit einem schwachen, unbeständigen, unzuverlässigen und im tiefsten zum Bösen neigenden Menschen zu tun habe. Und gerade deshalb liebe ich ihn umso mehr, weil er ja seiner Bosheit wegen ein armer Mensch ist. Und alles Böse, das im Grunde unserer Seele wuchert, das ist ja ein Inbegriff des Fremden, Wesensfremden, Feindlichen. Wir sind selber bis in die Fußspitzen unseres Daseins von Wesensfremden, von Feindlichem durchsetzt, von Unkraut durchwuchert. Aber diese Daseinszone des Dunklen und Bösen durchstoßend wissen wir, dass tief drinnen nicht das Dasein, sondern das Sein, das wahre Wesen waltet, das wahre Ich, das Gottgedachte, Gottgewollte, und das gilt es zu lieben. Im Dennoch oder im gerade deswegen zu lieben. Christsein heißt nicht, dümmlicherweise menschenfremd jedem vertrauen, sondern Christsein heißt, christliche Liebe heißt, ganz realistisch, ganz klarsichtig, hellsichtig, ohne Illusionen, den noch so Bösen, gerade im Maße seiner Bosheit, umso mehr zu lieben. Das ist die harte, schwere christliche Liebe, in der du und ich armselige Stümper sind, die noch nicht einmal damit angefangen haben. Und wer die Liebe begriffen hat, beweist es dadurch, dass er erkennt, ich habe noch nicht einmal damit angefangen. So isst und trinkt der Herr all dies in sich hinein und liebt die Menschen. Welch eine schmerzhafte Liebe. Vom Vater besessen, vom Menschen besessen. Vom Menschen, der den Vater beleidigt, vom Vater den Beleidigten. Und vom Menschen besessen, der in seinem Dasein, in seinem ganzen Erscheinungsbild, bis in die Tiefen des Unbewussten hinein böse ist. Und diesen Menschen lieben aus ganzer, entflammter, todbereiter Seele. Das ist die Liebe des Gottmenschen. Das ist das Vorbild für deine Menschenliebe, die fern ist von jeder illusionären Naivität, die man oft fälschlicherweise Heiligen andichtet. Und so sehen wir diese gewaltige Szene. Er reicht sich selber zur Speise und zum Tranke. Das ist der große Austausch. Der Mensch isst und trinkt seinen Sieg, seine Herrlichkeit, seine Todüberwindung, seine Sündenüberwindung, sein Erbarmen, seine Vergebung, seine Herrlichkeit, seine Souveränität. Er isst und trinkt deine und meine Gemeinheit, Verlorenheit, Gottesferne, Unzuverlässigkeit, Verlogenheit, all das Unwahre, das uns anhaftet, das isst und trinkt er. Austausch der Gaben. Das ist das Essen und Trinken, das gemeint ist mit dem heiligen Opfer. Und da sehen wir, wie der heilige Johannes nun an seinem Herzen ruht. Jawohl, es ist eine Szene der Zärtlichkeit, wenn man das auch heute in Abrede stellen will. Heute, wo alle Begriffe von Zärtlichkeit, Liebkosung, zum Beispiel heißt es einmal, als Jesus dem reichen Jüngling begegnet, er liebkoste ihn. Alles, was damit zusammenhängt, fällt ja heute in einen Mülleimer abgründiger Vorstellungen. in dieser vergifteten, halb geratenen Psychologie, die heute die Geister verdirbt und nicht mehr zur Höhe emporkommen lässt, weil alles in diesen widerlichen Mülleimer geworfen wird. Nein, es war eine Szene der heiligen, göttlichen Liebkosung, der innersten Freundschaft und Zärtlichkeit und Innigkeit und Intimität. Johannes ruht am Herzen des Herrn. Sie lagen ja zu Tische. Während sie zu Tische lagen, legt Johannes sein Haupt an die Brust des Herrn, an sein Herz und hört sein Herz schlagen, lauscht seinem Herzschlag, dem Herzschlag des großen Freundes. Und der Herr umfängt sein Haupt und birgt ihn. Und sein Blick ist tot bereit gerichtet in die grenzenlose Ferne. Denn nun beginnt sein langer Weg. Es ist ein ganz langer Weg. Jeden kleinsten Bruchteil einer Sekunde durchleidet er hellwach, ohne tröstende Ohnmacht. Alles, was er voraussieht, das ist ohne Trost. Auch der Engel im Ölgarten wird ihn nicht trösten, sondern nur Stärke geben, die Trostlosigkeit zu ertragen. Stärke geben, nicht aufzugeben. Auch das ist ja ein Trost, wenn man einfach aufgibt, sich einfach kapitulierend fallen lässt. Auch das ist ja ein gewisser Trost, ein schäbiger Trost, aber eine furchtbare Versuchung. Die Hoffnung aufzugeben angesichts entsetzlichster Leiden. Aber die Leiden werden ja gerade so entsetzlich, weil Christus nicht aufgibt und dennoch hofft. Trostlosigkeit der Dennoch-Hoffnung. Verzweifelte Hoffnung. Und diesen weiten Weg, er erleidet Jahrtausende, jedes einzelne Mensch. Dein und mein Leiden ist darin. Diesen weiten Weg der Trostlosigkeit zieht er voraus. Er erleidet das Nichts. Tod im vollen Sinne des Wortes. Nicht seine Loslösung vom Leibe. Das ist ja der Augenblick der Erlösung für ihn. Ist es, was er so eng mit großem Entsetzen und Grausen vorausschaut. Sondern das Nichts, das er erfährt, das er ist und wird. Aber entschlossen ist sein Blick in die Ferne gerichtet, während er Johannes in sich birgt, ein großes Bild. Und dann sagt er, ihr müsst euch von mir bedienen lassen. Verweigert nicht meinen Ehrfurchtsdienst euch gegenüber. Denn er kann ja nur durchstoßen, durch all das, was freilich keine Ehrfurcht verdient, was nur Verachtung verdient. Er kann ja nur dies alles ertragen, weil er weiß, im tiefsten Seinsgrunde leuchtet das, was der Schöpfer er selber eigentlich und ursprünglich gedacht, als er den Menschen meinte. Dahindurch voller Ehrfurcht. Darum lasst euch von mir den Dienst der Ehrfurcht, den Dienst des Dieners vollziehen. Lasst euch die Füße waschen, sonst habt ihr keinen Anteil an mir. Und wie ich euch diene, so sollt ihr einander dienen, füreinander da sein. Das heißt, einander Ehrfurcht haben. Im trotzdem allen klaren Wissens um die Unzuverlässigkeit, Verkommenheit, Verbogenheit des anderen Menschen, über seine charakterliche Verfallenheit. Dennoch, gerade deswegen in Ehrfurcht uns vor dem anderen neigen, wissend, dass alles, was ich an ihm so widerlich wahrnehme, ist ja Fremdkörper, es entstellt ihn. Ich aber will ihn und sein wahres Wesen, und darum verbeuge ich mich vor ihm und diene ihm. Darum kann ich genau wissen, dass einer charakterlich und in seiner ganzen Bewährung tief im Kellerhaus, in der tiefsten Gemeinheit und Verkommenheit, und kann gerade deswegen vor ihm den Dienst der Ehrfurcht ausüben. Das ist das scheinbare Paradoxon, der scheinbare Widerspruch der göttlichen Liebe, die uns in dieser heiligen Stunde vorgeführt wird durch den Herrn. Begeben wir uns also hin und vollziehen das Seine, denn hier und jetzt ist diese Stunde da. Die Jünger sind da, der Herr ist da, alle sind anwesend. Todbereitschaft lagert über dieser Szene. Jene Todbereitschaft, ohne die es keine Liebe gibt. Denn Liebe ist die Bereitschaft, in den anderen, in das begegnende Du hineinzusterben, den bitteren Kelch der dennoch Liebe zu trinken. Amen.